eine Schulung im Hinblick auf das Wahrnehmen von Bildern. Eine verkrüppelte und ein Katze, ein verkrüppelter Hund, damit können Sie mich heute nicht mehr bewegen, schon gar nicht politisch motivieren, das ist Kitsch.
Gut, ich versuche es nochmal, aber das war jetzt schon mal irgendwie eine vehemente Einleitung. Aber ich versuche es trotzdem nochmal mit den Bildern konkret, weil wir daran ja auch dann wirklich auch mal diskutieren können, was ist das Besondere und spielt sich das jenseits von Kitsch ab oder doch nicht? Also insofern...
Ja, Aylan Kurdi können Sie ja, ich habe das auch mitgebracht natürlich, das ist ja eins. Ein Bild, das um die Welt ging.
Gerade, das läuft hier irgendwie jetzt automatisch durch, genau. Ne? Wir hatten es gerade, Sie meinen den kleinen Jungen am Strand.
In Bordrum am Strand,
ja. Kommt gleich wieder, gut, dann lassen wir es einfach mal durchlaufen.
Auch zu viele Bilder, jetzt haben Sie die ja schon gemacht. Ja, wir sind aus Versehen. Müssten Sie eigentlich die Bilder abschalten. Ja, ich bin auch der Meinung, das geht einfach nicht. Das ist Deko.
Man kann das jetzt sagen, ich weise nur darauf hin, dass auch Herr Diers Bilder mitgebracht hat. Aber wir wollten über Bilder ja reden und ich meine, es ist natürlich auch dann gut, einfach mal zu sehen, worüber man redet. Ich suche jetzt mal diesen Jungen. Würde aber Sie, Herr Michalski, und Sie, Herr Roth, einfach mal darum bitten, über ein Bild zu sprechen und zu sagen, was für Sie das Besondere daran ist. Und dann können wir ja mal den Abgleich mit Herrn Diers machen, ob es vor seinen kritischen Augen Bestand hat. Wie komme ich denn da jetzt wieder raus?
Wer denn zuerst?
Sie können gerne, Herr Michalski. Hier ist er. Okay.
Also, das ist natürlich eine schwierige Sache mit den Bildern. Und wenn ich an Ikonen denke, habe ich sehr viele Ikonen in meinem Kopf, die aber auch mein Leben mitgeprägt haben. Also zum Beispiel dieser kleine jüdische Junge im Ghetto, der bedroht wird von einem deutschen Wehrmachtssoldaten und die Hände hochhält und ein ganz verzweifeltes Gesicht hat. Die Leiche von Che Guevara. Das kleine Mädchen, das mit verbranntem Körper vor dem Napalm-Angriff flieht mit ihrem kleinen Bruder. Das sind alles so Bilder, mit denen ich aufgewachsen bin, die sich in meinem Kopf festgemacht haben und die ganz bestimmt auch meine politische Einstellung mitgeprägt haben, warum ich dann zum Beispiel auch Fernsehjournalist geworden bin irgendwann mal oder warum ich auch zu Human Rights Watch gegangen bin. Es gab eine Situation vor 6 Jahren, da hatten wir Nachrichten, ich war Fernsehnachrichten, CVD, und es ging um die Pogrome in Kirgisistan gegen usbekische Minderheiten, die dort gelebt haben. Und es gab überhaupt kein Bild. Das Einzige, was wir hatten, war ein Foto mit einer Landkarte, ein Telefon und darunter live Andrea Berg. Und Andrea Berg war damals Human Rights Watch Researcherin, die war da und hat das alles vom Balkon aus gesehen und das beschrieben. Und die Quoten, wir können da Quoten sekündlich sehen, wie sie sich entwickeln, die haben sich nach oben entwickelt, ohne ein Bild. Aber ohne Bilder geht es nicht. Aha. Und ja. Nee. Und zwar, erstens gibt es dann gar kein Fernsehen. Und zweitens merken wir das auch. Also Human Rights Watch hat angefangen als ein eine Berichteschreiborganisation. Und bis vor wenigen Jahren wurden alle Berichte völlig ohne Fotos veröffentlicht. Und als Human Rights Watch irgendwann mal angefangen hat, Fotos auch zu benutzen, gab es erst große Widerstände auch innerhalb der Organisation. Es ging um Schutz der Zeugen, um Menschenwürde und so. Aber wir haben gemerkt, dass bei entsprechenden Fotos, und das sind nicht so harte Fotos wie die ikonischen Fotos, die wir veröffentlichen, sondern die sind sehr dezent, aber dass wir damit eine viel größere Leserschaft erreichen. Und zwar auch unter den Journalisten. Wir brauchen die Journalisten, damit sie unsere Botschaft in den Massenmedien verbreiten und dadurch öffnen sich die Türen zu Ministern und Abgeordneten. Nur dadurch bekommen wir überhaupt Zugang zu den Korridoren der Macht und den brauchen wir, um etwas zu verändern. Und jetzt komme ich aber, jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack, was eigentlich die Ikone des Tages ist. Und das ist genau dieses hier, dieses Foto. Das ist nicht besonders originell, aber ich erzähle euch eine Geschichte darüber. Wir saßen im September letzten Jahres zusammen, haben eine Konferenz gehabt und uns eine Telefonkonferenz und uns die Köpfe darüber zerbrochen, wie es sein kann, dass die Menschen auf dem Weg von der Türkei in die Ägäis ertrinken und kein Politiker, niemand bereit ist, das zu ändern, das zu verhindern. Und irgendeiner hat gesagt, wir brauchen ein Bild. Wir brauchen das Bild, das die Leute zur Veränderung bringt, das sie motiviert. Wie das Bild zum Beispiel von dem Lieferwagen, dem ungarischen Lieferwagen auf der österreichischen Autobahn, der mit dazu geführt hat, dass, und in dem, die Fotos hat man natürlich nicht gesehen, sondern man hat nur den Lieferwagen von außen gesehen, aber in dem einige Dutzend Leichen waren von Flüchtlingen, die da erstickt sind, das mit dazu geführt hat, dass Merkel gesagt hat, also wir lassen Flüchtlinge hier rein, das können wir nicht mehr weiter ertragen. Und damals auch Österreich die Grenzen geöffnet hat. Und vorher gab es ein Bild, das war bei mir in den Köpfen, das war der Untergang eines Bootes vor Lampedusa, das war ungefähr ein Jahr davor, der überhaupt da angefangen hat, die Politiker dazu zu bringen, anzufangen, darüber nachzudenken, dass es nicht richtig ist, alles nur Italien und Griechenland zu überlassen und dass es tödlich ist für die Menschen. So, ein Tag später, nachdem wir diese Konferenz gehabt haben und gesagt haben, eigentlich ist es schrecklich, so überhaupt nachzudenken, aber wir brauchen so ein Bild, das die Leute aufrüttelt, tauchte dieses Bild auf. Und
Gott sei Dank.
Das will ich jetzt noch nicht so beantworten. Ich will das erstmal erklären. Die Sache war die, wir haben einen Kollegen, Peter Buckert, der war nicht bei dieser Konferenz dabei, der wusste also gar nichts von unserer Diskussion. Und der ist einer unserer Emergencies Researcher, der ist in Syrien, Libyen und so weiter und so fort. Und der hat sich da auch lange Zeit in der Ägäis und auf dem Balkan aufgehalten, während des Höhepunkts der Flüchtlingskrise. Und hat dieses Foto gepostet. Das hat er auch irgendwie online gefunden, hat das recherchiert, dass es wahr ist, dass es jetzt ist, dass es von diesem selben Tag ist und hat es gepostet. Ich weiß nicht mehr, ob es das war oder aber ob es das Bild war von dem Polizisten, der den kleinen Jungen im Arm hält. Jedenfalls, die beiden, die gingen ja dann gleich um die Welt. Und das hat am Anfang sehr viel verändert. Das hat dazu geführt, dass die Europäische Kommission gesagt hat, wir werden Leuten einen Weg bieten, legal und sicher in Europa Asyl zu werben, ohne dass sie dann in der Ägäis ertrinken. Das hat dazu geführt, dass es entsprechende UNO-Diskussionen gab. Es hat dazu geführt, dass die sehr rassistische, flüchtlingsfeindliche englische Presse ganz vorne hinweg Daily Mail gesagt hat, wir fordern David Cameron, damals Premierminister, auf, die Politik zu verändern und Flüchtlinge reinzuholen. Daraufhin haben die Engländer gesagt, ja, wir nehmen 5.000 auf. Lächerlich kleine Zahl. Aber immerhin, es hat sehr viel verändert. So, und jetzt komme ich zu Ihnen. Das ist ganz schnell verkitscht worden. Sofort, ein, zwei Tage später. Aber ist das nicht, was mit Ikonen ist? Die werden doch verkitscht. Die Ikonen sind ja an sich, auch die gezeichneten, die ursprünglichen Ikonen, ist ja eine Verkitschung. Und das hat dann natürlich auch irgendwann mal seine Wirkung verloren. Von den ganzen Plänen und Verträgen, die unterzeichnet worden sind, ist nicht viel übrig geblieben. Aber immerhin, von den 20.000, die innerhalb von 2 Jahren aus den Erstflüchtlingsländern, also Jordanien und Libanon, nach Europa rumgesettelt worden sollen, sind immerhin schon mal 10.000 gekommen. Wie gesagt, sind lächerlich kleine Zahlen. Aber wären wir dazu gekommen, wenn es das nicht gegeben hätte? Jetzt verhärten sich die Positionen wieder. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Menschen abstumpfen.
Herr Roth, Ihr Bild?
Ich bin, glaube ich, irgendwie zwischen den beiden. Mein Job ist auch ein anderer. Aber ich muss schon sagen, ich habe also zum ersten Mal gehört, dass wir jetzt die Bilder wieder abschaffen. Seit etwa 3.000 Jahren oder mehr. Das wissen Sie besser als ich. Bitte. Setzen wir uns damit auseinander. Das finde ich dann schon sehr, sehr interessant zu sagen, wir brauchen jetzt keine Bilder mehr. Warum eigentlich? Warum denn eine Scheu vor Bildern, wenn Menschen so gestrickt sind, dass sie auf bildliche Wahrnehmung auch im Prozess des Sehens eigentlich angewiesen sind? Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Ich kann auch gar nicht sehen, warum ein, ich sag mal, nacktes Studio oder meinethalb ein dunkles Studio mehr Aufklärung leistet als ein Studio, das mit Bildern ausgestattet ist, um Geschehnisse besser darzustellen, um Zuschauern die Möglichkeit zu geben, auf das Thema einzusteigen. Und das ist dann das, was wir zu tun haben, nämlich zu versuchen, Aufklärung zu leisten, und so gut es möglich ist, und das ist bei der Materie, über die wir gesprochen haben und wo wir den Film auch gesehen haben, extrem schwierig, weil lebensgefährlich. Eigentlich ist der Anspruch von Journalisten, und ich war da auch tätig, auch in Krisen- und Kriegsgebieten, zu versuchen, dich dem Geschehen so zu nähern, dass du selbst sehen kannst und das zu dokumentieren und das zur Verfügung zu stellen im Sinne von Aufklärung. Wenn das für Human Rights Watch oder andere sagen wir, verständliches und informatives und vor allem wahres Material ist, dann ist es das, was wir tun, dass wir der Gesellschaft diese Bilder, aber eben nicht nur Bilder, sondern den Sachverhalt zur Verfügung stellen. Dazu gibt es uns. Ich war lang genug beim Radio, um zu wissen, wie schwierig es ist, Geschehnisse nur mit Sprache darzustellen. Jeder schreibende Kollege, der jetzt nach Ihrem Urteil die Fotos ja verboten bekommt, hat eine Schwierigkeit, das Geschehen dann so darzustellen. Das hab ich so verstanden, dass also auch die Tagespresse mit den Fotos schwierig. Das teile ich natürlich überhaupt nicht. Alles, was der Aufklärung dient, und darum geht es. Ich führe keine ästhetische Diskussion, sondern es geht um Aufklärung. Alles, was der Aufklärung dient, in dem Fall den fürchterlichen Schicksalen, im Augenblick in Syrien, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt, auf die wir auch zu gucken haben oder mehr gucken sollten, wie ich hier jedenfalls finde, dafür ist das gut. Ja, dieses Bild von dem armen Jungen, damit habe ich auch gerungen, nämlich in den Tagesthemen, als das in der Nacht auftauchte im Netz, haben wir dann sofort versucht zu recherchieren, wo kommt das her, was ist der Zusammenhang, wie liegen die Fakten, und vor allem am nächsten Morgen dann ging die Frage natürlich darum, zeigen wir dieses Bild oder zeigen wir es nicht? Die Debatte haben wir auch geführt, ich war dafür, es zu zeigen, unter großen, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten. Und wenn wir dieses Bild zeigen, wie zeigen wir es und was machen wir mit dem Schicksal dieses armen Jungen? Wir haben einen ganzen Tag diskutiert, das Bild war längst veröffentlicht von vielen anderen, auch im Netz, ob wir das auch tun. Wir haben uns dann entschlossen, es zu tun, es zu ergänzen mit Berichten aus der Region, im Übrigen auch aus Syrien, mit unserem Korrespondenten, dessen Arbeit auch sehr eingeschränkt ist, einfach weil sie lebensgefährlich ist. Ich habe an der Moderation für dieses Bild bestimmt 2 Stunden gesessen. Ich war aber der Überzeugung, dass wir dieses Bild zeigen müssen. Das ist zu unserer Sendung gehört. Es war damals schon weltweit auch bekannt, dass wir versuchen, es zu zeigen. Aber die Frage ist natürlich, wie. Eine Frage ist, kann man die Würde dieses toten Jungen auf irgendeine Weise doch bewahren, obwohl es sozusagen vor allem bei uns in der Sendung schon weit verbreitet ist. Wie sieht eine Moderation dazu aus? Das fand ich außerordentlich schwierig, die zu schreiben. Und wir haben dann die Sendung nicht mit diesem Bild eröffnet, sondern mit dem Hinweis darauf, dass wir uns damit auseinandersetzen werden. Und so habe ich die Moderation dann auch geschrieben. Es ist mir im Übrigen, vielleicht darf man das auch mal sagen, richtig schwer gefallen, die Moderation sozusagen so nüchtern, wie sich das im Nachrichtenjournalismus am Ende auch gehört, zu präsentieren. Das fand ich so in etwa der Mitte, die war so etwa 1:10 lang, was für uns eine relativ lange Moderation ist, fand ich nicht leicht, das durchzuhalten. Es hat mich sozusagen erreicht, während ich die Moderation präsentiert habe, weil auch ein Journalist natürlich persönliche Erfahrungen hat. Ich habe zum Beispiel ein Enkelkind, also das nimmt ein Stück weit mit. So, es geht also um Aufklärung, und das ist unser Job als Journalisten. Es geht mir nicht um eine ästhetische Betrachtung von Bildern abzuraten, halte ich für absurd. Das kann man an der Uni gerne machen. Dann würde ich Ihnen auch vorschlagen, Sie diskutieren dann kunsthistorische Bilder am besten, ohne sie zu zeigen. Ich frage mich, wie bilden Sie dann Ihre Studenten aus? Für uns steht das natürlich so nicht als Option. Aber die Frage, und damit komme ich dann auch zum Schluss, ist immer die des Kontextes, was leistet ein Bild, wenn es um Aufklärung von Sachverhalten geht? Das ist unser Job im Nachrichtenjournalismus und das habe ich lang genug als Korrespondent zumindest versucht.
Wir haben ja jetzt auch verschiedene Bilder rausgesucht, um mal zu schauen, was sind das für Bilder, die uns im Kopf hängen bleiben? Also was macht Bilder so dermaßen stark und zu Ikonen? Dass es eine Bilderflut gibt, wird hier, glaube ich, keiner bestreiten. Aber warum ist dieses Bild jetzt so stark? Bei dem ist es wahrscheinlich jetzt nicht ganz so schwierig, weil es eben ein Junge ist und es einfach sofort emotional einen anrührt. Aber es gibt eben sehr viele andere Bilder, die auch ikonisch geworden sind. Und da würde ich doch gerne auch noch mal mich an den Kunsthistoriker wenden, Herr Diaz.
Ich darf aber jetzt nicht über Bilder reden.
Ach, Herr Roth. Missverständnisse werden willkürlich produziert.
Also wenn wir über die Bilder reden,
die es gibt. Nochmal zu dem Aylan Kurdi. Wenn Sie das diskutiert haben, ob Sie das Bild zeigen oder nicht, dann ist der Druck natürlich der Medienöffentlichkeit, der auch auf den Tagesthemen lastet, so groß, dass Sie am Ende entscheiden müssen, wir zeigen es doch. Es ist nicht nur eine moralische Entscheidung und das ist alles abgewogen worden. Das Bild ist harmlos im Grunde.
Das stimmt.
Die Würde des Kindes, der Kinder wird auf einer anderen Ebene verletzt. Die wird verletzt, wenn wir die Flüchtlinge nicht reinlassen nach Europa. Der Hintergrund, der politische Zusammenhang, der ist entscheidend. Das Bild ist nur ein Eyecatcher und das hat auch genauso funktioniert in der Tagespresse wie im Fernsehen. Aber es geht um die Hintergründe und das Bild erklärt eigentlich gar nichts von diesen Zusammenhängen und den Machtspielen und den Spekulationen, die es um die Flüchtlinge gibt und die Moderation. Warum rufen Sie dann nicht jemanden auch mal und sagen, was ist das für ein Bild? Wir sprechen jetzt mal über dieses Bild. Was hat es für Dimensionen? Und da ist Ästhetik spielt eine große Rolle, denn das ist der Weg, auf den Bilder adressiert werden, auch an Sie gerichtet sind und so weiter. Ein kleines Kind, Sie erinnern sich vielleicht noch an die Peanuts-Serie. Es sieht, das ist ganz erstaunlich, wie Enk und Charlie Hebdo hat das gezeigt in einer Karikatur, für die Sie dann auch wieder heftig angegriffen worden sind, indem Sie das sozusagen im Stile der Peanuts umgesetzt haben. Das ist natürlich kein Peanuts-Bild, auch nicht im Sinne von beiläufig und billig, aber man muss einfach darüber sprechen, warum diese Bilder dann ikonisch einen Start erlangen, weil sie durchgesetzt werden, weil sie multipliziert gezeigt werden, weil sie vielleicht auch von ihrem Charakter her wie ein Schlagbild funktionieren, auf einen Blick zu erkennen sind und auch zu verstehen sind. Katastrophe, aber dann muss man auch darüber sprechen, wie werden solche Bilder lanciert, wie werden sie auch konstruiert und wie sind sie ästhetisch gebaut. Und dann rufen Sie doch mal als Kommentator mich in den Zeugenstand, in den Tagesthemen, dann sprechen wir in der Sendung auch über dieses Bild. Sie zeigen es nicht einfach nur und Sie sprechen ja gar nicht über die Konstruktion des Bildes, Sie zeigen es einfach nur und nehmen es für selbstverständlich. Aber lassen wir uns doch dann darüber sprechen, dann bringe ich Ihnen Vergleichsbeispiele. Der Künstler Ai Weiwei hat das dann nachgestellt und so weiter. Es gibt sehr viele Auseinandersetzungen mit diesem Bild, auch kritische. Aber am nächsten Tag ist es bei Ihnen schon wieder vorbei. Das heißt, es gibt kein langes Gedächtnis, sondern die Bilder verschlingen sich und das Publikum lernt einfach nichts darüber und das ist Aufgabe der Kunst- und Bildgeschichte, die ich auch vertrete und in meiner Vorlesung in Hamburg und Berlin kommen solche Bilder selbstverständlich zur Sprache und kritisch zur Sprache. Und wir sprechen über die Bedingungen, unter denen solche Bilder entstehen, unter denen sie produziert und distribuiert werden, aber vor allen Dingen auch darüber, warum sie diesen Schlagbildcharakter besitzen und was das in unserem Zusammenhang der Welt, die von Bildern übervoll ist, bedeutet, dass es einzelne Bilder gibt, die dann herausstechen. Aber die werden ja, das ist ja zum Teil einfach auch nur das Ergebnis des immensen Aufwandes, den die Medien treiben, solche Bilder auch dann gezielt zu lancieren.
Aber mal ganz schlicht gefragt, ist dieses Bild, also hat dieses Bild überhaupt ikonischen Charakter? Denn wenn man den Kontext nicht kennt und man würde uns jetzt einfach ohne dieses, dass wir die Nachricht dahinter wissen, anschauen, könnte es natürlich einfach auch ein Junge sein, der am Strand liegt und vielleicht einfach so am Strand liegt. Wir sehen ja noch nicht mal, dass er tot ist.
Sie können auf Google Street View Kinder, die sich totstellen, auf der Straße finden. Es gab vor Jahren so ein berühmtes Beispiel. Dann haben aufgeregt die Leute, die das entdeckt haben, bei der Polizei angerufen. Da liegt das Kind hat aber tot gespielt auf der Straße. Und das Bild ist aber als Standbild dann im Internet sozusagen gespeichert. Sie können es heute immer noch finden. Das ist aber ausgeschlossen durch den Kontext, in dem es gezeigt wird. Wenn Herr Roth ein Bild anmoderiert, dann erwarte ich nicht, dass es ein schlafendes Kind ist, das da tot spielt am Strand, sondern dann weiß ich, dass es in diesem Kontext eindeutig ein politisches, ein journalistisches, ein aktuelles Foto, das er mir zeigt, weil dafür steht sozusagen seine Sendung auch.
Das wissen Sie, wenn Sie seine Sendung sehen, aber Sie wissen es nicht, wenn Sie sich wild durchs Netz klicken und auf dieses Foto stoßen, zum Beispiel. Und ja, darum ging es ja sozusagen auch. Also was macht das Besondere aus, dass auch über einen Kontext, den ich dann noch wissen muss, hinausreicht? Da würde das ja nicht in diese Kategorie fallen, sondern im Sinne der Aufklärung, im Zusammenhang mit einem Kontext, im Sinne, ich möchte politisch was bewegen, wäre es dann so einzusetzen. Aber es hätte keinen ikonischen Charakter. Oder doch?
Doch, klar. Was heißt denn ikonischer Charakter? Ich habe das eben mit dem Begriff, der von dem Kunsthistoriker Abi Warburg stammt, Schlagbild bezeichnet. Ein Bild, das kitschig gesagt, pathetisch gesagt, ins Herz sticht sofort. Wenn ich dieses Bild, dass ihr Enkel sein könnte, der an der Nordsee irgendwie im Sand gespielt hat und dann sich mal für einen Moment da hinlegt, aber unwahrscheinlich auch bekleidet, das wäre seine Badehose. Also das weicht von allem eigentlich ab, was wir klassisch mit Urlaubsfotos etwa verbinden. Aber wir sind ja auch nicht, die Fotos kommen ja auch nicht ohne Kontext daher. Es ist eine ganze Serie von Fotos. Sie haben das eine gezeigt. Ich habe das auch in meiner Folie, wie der Rettungsoffizier das Kind dann aufgreift und wie ein kleines Bündel, das ist viel stärker noch rührend. Das hat auch die Bild-Zeitung natürlich auch gewusst und veröffentlicht. Dieser große Mann trägt dieses winzige Wesen da zurück an den Strand oder in die Sicherheit, die vermeintliche Sicherheit, die es aber nicht mehr braucht, weil es gestorben ist und so weiter. Das kommt im Kontext und wir haben Bilder, in der Regel erwischen wir sie ja nie ohne Texte und Beschriftung und Beischriften. Die Literarisierung der Bilder ist ja ein wesentliches Element, ihrer auch Herr zu werden, sie zu kommentieren, weil sie zum Teil einfach zu offen sind in ihrer Aussage. Das werden sie durch Bildunterschriften präzisiert und prägnanter gemacht und eindeutiger gemacht. Das ist der Kommentar von Herrn Roth jetzt in diesem Fall, der dann das Bild einführt. Und dann sagt er, ich muss nüchtern sein als Journalist und ich habe aber andererseits auch mein Herz. Ich darf aber meine Betroffenheit nur bedingt zeigen. Gelegentlich rollen ja auch mal Tränen. Bei Frau Miowska, glaube ich, hat es das mal gegeben. Das ist aber auch eine merkwürdige Auffassung von Journalismus. Warum kann ich nicht mal für einen Moment aus dieser Rolle des staatsmännisch referierenden Moderators ausbrechen? Warum kann ich denn nicht mal erschüttert sein? Vielleicht ist das eine Möglichkeit, Bilder dann auch noch mit Emotionen noch mal zu verbinden. Ein Mann, dem man sehr viel traut und zutraut und dem man dessen Status unangezweifelt ist und so weiter. Was ist das für eine Vorstellung auch von Sachlichkeit, von Neutralität? Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Sie können durchaus mal weinen in der Öffentlichkeit. Warum? Ja, wenn er das schon auch noch zurückdrängt, wenn das doch so stark ist, dieser Beweggrund, dann soll er doch zu den Bildern auch mal einmal persönlich sprechen. Doch, die sollen gezeigt werden, aber nicht in dieser Menge und dass das eine das andere verschlingt. Am nächsten Tag spielt das Bild schon keine Rolle mehr. Dann greift es die Provinzpresse auf und dann wandert es nochmal auf der Ebene durch die Welt. Aber die Tagesthemen können nicht darauf verzichten, das wissen Sie auch, weil Sie solche Bilder, die andere schon groß gemacht haben, nicht einfach ignorieren können. Das ist ein System, ein dramaturgischer oder medialer Inzest, der da natürlich auch... Sie könnten ja auch andere Bilder, Sie können auch sagen, wir zeigen Ihnen das Bild nicht, solche Beispiele hat es gegeben. Selbst die Bild-Zeitung hat eine Ausgabe gemacht vor anderthalb Jahren ohne Bilder, weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt mal darauf verzichten. Das war natürlich auch nur ein Coup. Das ist ja nicht wirklich ernst gemeint. Am nächsten Tag geht es im Donnerwetter der Bilder und im Blitzgewitter dann einfach weiter. Da gibt es kein Halten. Aber dann spielt man sozusagen den Reflektierten, ist es aber auch nicht wirklich. Also man kann schon deutlicher machen, welchen Status die Bilder haben. Und wenn Herr Roth sagt, die Bilder sind aufklärend, das würde ich nur bedingt sagen, weil es wird nicht erklärt, was auf den Bildern zu sehen ist und wie etwas gezeigt wird zum Beispiel. Nur dann haben Bilder wirklich argumentative Funktionen aus. Wenn ich sie einfach nur zeige, unkommentiert darüber den Sprechertext setze, Straße in Homs zerrüttet, zerschossen und so weiter, dann sind die Bilder inzwischen, nachdem wir uns daran gewöhnt haben, nichtssagend. Das ist nichts Präzises mehr, das ist einfach Illustration. Und die Bilder werden sozusagen zur Illustration benutzt, damit der Text des Sprechers oder des Reporters dann irgendwie nicht ins Leere läuft. Er muss, und die Alternative ist nur, dass wir uns den Sprecher ansehen.
Also dazu muss ich ganz kurz was sagen, denn wir haben gemerkt, seitdem wir mehr Bilder benutzen, seitdem wir Videos einsetzen und in letzter Zeit auch sogar kleine Animationsfilme herstellen, dass wir sehr viel größere...
Ja, ihr reitet auf der Welle.
Nö. Ja, klar. Wir reiten nicht auf der Welle.
Na, Sie hatten gesagt, dass Sie Berichte schreiben, die nicht gelesen werden, wenn Sie einen Cartoon herausbringen, dann nehmen die Leute die Themen anders wahr. Ist es nicht legitim?
Das ist legitim. Und ich meine, auf der Welle reiten ist natürlich negativ besetzt. Wir müssen doch die Leute aber auch erreichen, da wo sie sind und das, was sie annehmen. Es wäre ja blöde, wenn wir Berichte schreiben und die auf irgendwelchen öffentlichen Toiletten tapezieren, in der Hoffnung, dass die da jemand sieht. Aber wir müssen ja tatsächlich, wie unser Ansinn ist es nicht, Bilder zu produzieren, Bilder zu zeigen oder Berichte zu schreiben. Unser Ansinn ist es, etwas zu verändern. Und dieses Bild hat was verändert. Und dieses Bild war auch nicht am nächsten Tag vergessen. Es ist jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber es wird immer noch als Ikone erkannt. Es ist immer noch da. Und es hat immer noch eine große Wirkung.
Was bedeutet es aber, wenn die Welt so sehr auf Bilder reagiert und wenn ich etwas berichte und nur höre oder nur sage, mir keiner folgt? Was ist das für eine Abhängigkeit? Darüber bitte ich einfach nur nachzudenken. Denken Sie an die 20er Jahre. Hitlers Aufstieg ist im Wesentlichen nicht durch das Fernsehen, das gab es ja knapp schon, aber sondern durch den Rundfunk und seine Stimme und seine schlechten Argumente. Es gab einmal eine mündliche Kultur. Und
das hat sich durch Film dann, wie Sie wissen, schnell verändert und hat ihn ja auch akzeleriert. Also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen, nehmen Sie es nicht so allzu polemisch, schon denunziativ. Wir reden ja über Kontext und das, darauf bestehe ich dann schon auch, dass wir dieses Bild gezeigt haben und ich gemeinsam, was Sie sagen, alles andere ist dann wurscht, ist natürlich nicht so. Mit den Korrespondenten da vor Ort haben wir versucht, das Geschehen einzuordnen, in der Türkei, aber eben auch in Syrien, was schwierig genug ist. Und nichts anderes kann und darf ja unser Anspruch sein. Und ich glaube, wir lösen den so gut es eben möglich ein. Aber nicht, um Bilder zu benutzen, sondern mit Bildern Aufklärung zu leisten. Ich war selbst lang genug Korrespondent in Krisen- und Kriegsregionen und habe natürlich mit Kamera, in dem Fall mein Kameramann, Bilder produziert, Berichte versucht zusammenzustellen, die aufklären über den Konflikt, der da vor Ort vor sich geht. Das ist unser Job und ich kann Ihnen da einfach nicht folgen, wenn Sie dann sagen, ich benutze irgendwie Bilder und dann ist es mir auch egal. Das ist natürlich nicht so, jedenfalls bei ordentlichen Journalisten sollte das nicht so sein, schon gar nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Diese Bilder und diese Filme, die man ja herstellt, wir haben einen davon gesehen, über den konnten wir ja vielleicht noch sprechen, warum wir den so in den Nachrichten nicht zeigen würden. Sie haben schon zwei Kriterien genannt. Nur das alleine schon sozusagen, das Benutzen von Film, und in dem Fall wäre ich der Korrespondent, ich war es ja lang genug mit meiner Stimme, zu versuchen, die Inhalte einzuordnen, sozusagen als Missbrauch, wenn ich sie richtig verstanden habe, zu qualifizieren. Ich tue mich jedenfalls ziemlich schwer damit. Und ein bisschen tue ich mich auch schwer deshalb, weil Sie das so, wenn Sie so generell äußern, Sie können es aber gerne erläutern, weil es natürlich dann alle Fernsehkorrespondenten, Journalisten, die mit Film arbeiten, denunziert. Das ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung. Legitimiert ist das wirklich nur durch den Anspruch eines Journalisten, Aufklärung über den Sachverhalt, in dem Fall in Syrien, zu leisten. Ich habe unendlich viele Bilder natürlich auch gesehen, vielleicht zum Thema Bilderflut. Durch die Digitalisierung werden wir natürlich auch in Hamburg überschwemmt mit all solchen Bildern. Dann ist die Frage, wo kommen die her? Ist es gefälscht? Ja, es ist ja nicht jedes Bild authentisch, nur weil es da ist. Es kann ja ganz anders zusammengebaut sein. Wir haben jedenfalls in die Richtung auch viel Erfahrung gemacht. Von daher, nein, es ist natürlich richtig, als Fernsehkorrespondent mit Bildern aufzuklären. Aber du musst diesen Anspruch eben auch einlösen. Dafür ist am Ende auch eine Redaktion verantwortlich. Und glauben Sie es mir, wir haben an diesem Bild wirklich diskutiert, und zwar sehr ernsthaft mit meiner Beteiligung, zeigen wir das oder zeigen wir es nicht? Mein Standpunkt am Ende war doch, wir zeigen es, wenn wir in der Lage sind, einen Kontext herzustellen. Und das haben wir versucht an dem Tag zu leisten. Das würde ich nicht als Denunziation empfinden.
Wir ganz kurz, ich habe so den Eindruck, vielleicht ist es sogar vermittelnd. Den einen Aspekt fehlt komplett. Ich gebe zu, also ich komme, bin selber Professorin für Medien, Kommunikationswissenschaft, Literaturwissenschaft, bilde selber Journalisten aus.
Verstehen Sie das alle? Ja, gut. Da kommt ein Mikrofon.
Ich bin selber Professorin für Medien, Literaturwissenschaft, Kommunikationswissenschaft. Wir sind in den Fachgruppen Medienethik, visuelle Kommunikation vertreten, also genau diese Themen. Deswegen würde ich gerne ein bisschen weitergehen. Was Sie sagen, stimmt ja bedingt. Die Bilderflut stumpft ab. Andererseits kommen wir ohne Bilder nicht aus. Das sehe ich ganz genauso. Und das ist nicht nur ich, sondern die Forschung auch so. Sie haben selber gesagt, das Dritte Reich ohne Jud Süß. Sie wissen, Veit Harlan ist nachher angeklagt worden wegen Volksverhetzung durch den Film, ja, der Regisseur. Bildwirkung ist unstrittig. Es gibt zig, Statements, die sagen, brauchen wir Bilder? Amnesty International sagt, selbst brauchen wir Bilder, um zu weinen. Und als Aufhänger braucht man es. Sie wissen, der Irakkrieg mit der Brutkastenlüge, ja, ist das Gleiche, dass offensichtlich sogar ein Krieg mit begründet wurde mit Bildern, mit einem gefakten Video. Also solche Dinge, ich glaube, das ist unstrittig. Was Sie ansprechen, und das ist leider, da würde ich Ihnen ja recht geben, auch Ihnen recht geben,
Herr Dias. Warum Konjunktiv?
Bitte? Geben Sie mir doch. Lassen Sie doch die Dame ausreden. Nehmen Sie das Mikrofon ein bisschen höher.
Dass es inflationär geworden ist, dass tatsächlich, und deswegen ist die Journalistenausbildung, ändert sich jetzt auch, jetzt geht es auch stärker hin in medienethische Kontexte. Wir haben jetzt erst seit, glaube ich, 5 Jahren einen Lehrstuhl für Medienethik in Erstern in München. Und diese Kombi, ich glaube, das ist es, was Sie ja auch sagen und sehr, wie ich auch weiß, Studenten arbeiten auch über ihren Sender und sonst wieder, also sehr dezidiert auch tatsächlich sich Gedanken machen, das ist ja Verantwortung, Würde wahren. Das sind ja all die Aspekte, die medienethischer Kategorie sind. Und das wird vernachlässigt. Und was Sie beschreiben, das wird nicht reduziert auf Ästhetik. Sie kennen auch alle James Nachtway, der natürlich auch andere Art von Fotografie liefert und selber aktiv sogar versucht, Unrecht zu verhindern. Also ich fände es auch unfair, wenn man jetzt Journalisten sagen würde, die machen das nur um. Ja?
Nachtway macht viel zu schöne Bilder. Da schlingt die Schönheit sozusagen, die Grausamkeit.
Da kann man drüber streiten, aber das wollte ich jetzt gar nicht, ich wollte keinen Vorreferat machen, sondern nur einfach sagen, es gibt Bereiche, die sich damit beschäftigen, Gott sei Dank und immer mehr, ja. Wissenschaftlich plus Ausbildung.
Wir hatten noch mehr Wortmeldungen, zum Beispiel die Dame links am Fenster in der 1, 2, 4. Reihe.